Aber solche Sachen sind extrem wichtig und sie müssen da in dem Sinne diese digitale Welt, so wie wir sie jetzt haben, die müssen sie auch dann kreativ nutzen.
Wird es überhaupt so einen Einzelhandel, wie wir ihn kannten, noch geben? Ist das überhaupt noch zukunftsträchtig?
Digital inkompetentes Unternehmen. Dort wird man nicht die Zukunftsqualifikationen erwerben.
Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
Willkommen zurück bei Schräg im Stall. Für alle Menschen, die gerade diesen Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen, die merken schon, ich bin nicht bei mir in der gewohnten Umgebung. Ich sitze gerade in einem Hotelzimmer und ich hoffe, das klappt hier alles mit der Aufnahme. Es ist nicht das schönste Hotelzimmer der Welt, aber das ist ja auch nicht nötig für diesen Podcast. Heute wieder als eure Hosts hier hinter dem Mikrofon, beziehungsweise heute habe ich gar kein Mikrofon dabei. Zum einen Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP. Und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Influencer und Aktivist. Und heute schauen wir uns mal wieder ein Thema an, ja, was auch wieder in eine Corona-Richtung geht, und zwar die Joblehre und die Jobwelt und Arbeitswelt für die Menschen nach Corona oder auch während Corona. Wir wollen uns auch anschauen, wie vor allem auch junge Leute darunter leiden oder vielleicht auch nicht leiden. Und dafür haben wir wieder einen Gast dabei, weil natürlich, Thomas, du kannst viel, glaube ich, über die Arbeitswelt erzählen. Du bist ja auch so ein Arbeitstier, aber wir wollten uns trotzdem, ich glaube, wir beide hätten auch guten Podcast darüber machen können.
Arbeitstier heißt noch nicht Arbeitswelt, lieber Fabian.
Nee, aber ich glaube, bei dem Thema bist du ja auch Experte. Wir wollten uns trotzdem noch einen weiteren Experten mit ins Boot holen. Und deswegen darf ich heute Professor Dr. Ulrich Wallwey begrüßen. Sie sind Vizedirektor am Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Das stimmt, oder?
Genau so ist es.
Wie beobachten Sie denn so im Allgemeinen die Arbeitswelt in der Corona-Pandemie oder gerade jetzt auch im Jahr 2021? Geht es bergauf oder geht es drastisch bergab?
Ja, wir befinden uns momentan eigentlich eher in so einer stagnativen Phase. Wir haben im Grunde einen Corona-Schock erlebt am Arbeitsmarkt. Da ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, die Beschäftigung zurückgegangen. Wir haben im Moment relativ gesehen wenig Bewegung, was eben auch dazu natürlich auch beiträgt, dass wir weniger Einstellungen gesehen haben als vor der Krise. Generell muss man allerdings sagen, dass, wenn man auf die Gesamtlage schaut, wir eben nicht nur einfach eine Krise haben, sondern sich dahinter auch noch sehr große Veränderungen in Richtung Strukturwandel abspielen. Deswegen sprechen wir jetzt fachlich auch von einer sogenannten transformativen Rezession, also einer Rezession, die mit Veränderungen in Richtung Digitalisierung, in Richtung Klimaschutz, aber auch Demografie einhergeht.
Jetzt sind Sie ja auch noch Professor, ich glaube an der Universität in Regensburg. Was sagen denn Ihre Studierenden? Haben die Angst vor der Zukunft? Sagen die, es wird sich schon richten? Wie sieht's denn da aus?
Ja, also ich muss sagen, wenn ich aus der letzten Vorlesung an der Stelle berichte, dann taten mir die Studierenden leid, gewissermaßen. Nicht, weil ich nicht zurechtgekommen wäre jetzt mit diesem virtuellen Unterricht. Das lief nämlich genauso in Zoom ab, so wie wir das jetzt hier auch machen. Aber sie saßen oft schon nicht mehr in ihren Studentenappartements. Sie waren dann auch teilweise zu Hause in dunklen Räumen und haben natürlich vermisst, vor allem das, was so das Studentenleben ausmacht. Man trifft sich, man unternimmt etwas, man geht zusammen zum Essen, lernt zusammen. Das sind Dinge, die diese Studierenden vermissen. Und da ich Masterstudenten hatte, haben die sich natürlich schon sehr viele Sorgen, zumindest um die nahe Zukunft, gemacht. Weil wir hatten ja vor allem bis 2019 die Situation, dass junge Leute unheimlich gefragt waren. Also wenn sie Kompetenzen hatten und Fähigkeiten hatten, dann war die Tür ganz, ganz weit auf. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, im Moment sind wir in so einer Situation, es sind zwar Türen offen, aber nicht so breit, wie wir das letztendlich vor der Krise gesehen haben. Und man muss jetzt natürlich sehr viel genauer hinschauen, muss den einen oder anderen Abstrich machen, muss vielleicht auch noch die ein oder andere Schleife drehen. Aber das macht denen Sorgen. Ich bin so jemand, habe ich denen auch ganz klar gemacht, der gerne auch da bereit ist, denen die Tür zu öffnen, weil ich über viele Kontakte verfüge. Deswegen sind die vielleicht im Vergleich noch sogar ein bisschen besser dran, wenn sie sich an mich wenden. Ich kenne viele Leute und kann auch vielleicht ein paar Ideen auch mit denen zusammen entwickeln. Aber grundsätzlich machen die sich Sorgen und das ist im Moment natürlich eine Situation, wie eigentlich in jeder Krise, dass junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt rein wollen, es etwas schwerer haben.
Kann man eigentlich Zukunftsangst oder Zukunftssorge per Video erspüren?
Ja, man merkt es, glaube ich, an den Gesichtsausdrücken und an der Lockerheit. Also ich hab dann so ein Stück weit auch wirklich, wie Sie schon gesagt haben, also obwohl man in Distanz unterwegs war, merkte ich, dass sie ein Stück weit gedrückt waren. Und vor allem, wenn man dann mal nachgefragt hat, wie geht's euch jetzt so? Eine Person war auch dabei, die hat dann über Weihnachten auch Corona gehabt, hat dann auch die Eltern auch mit infiziert. Also der machte einen sehr betroffenen Eindruck. Also von da aus ist das tatsächlich auch über Distanz spürbar, dass es den jungen Leuten jetzt auch nicht gut geht. Und das hat nicht nur mit den Perspektiven zu tun, sondern einfach auch, wir waren alle, also ich selber natürlich gehöre jetzt auch schon zur älteren Generation, wir waren alle jung. Wir wissen, wie schön also diese Zeit war und wie wir das genossen haben. Und ich glaube, da geht eine ganze Menge für die im Moment gerade verloren.
Ja, wenn ich da direkt mal drauf eingehen kann, genau den Eindruck habe ich nämlich auch. Ich habe ja viele Freunde, ich selbst studiere nicht, aber viele Studierende, Freunde, und selbst wenn da die Jobs oder Nebenjobs nicht komplett weggebrochen sind, denen geht es nicht wirklich gut. Also ich kenne kaum jemanden in meinem engeren Umfeld, der gerade happy ist mit der Gesamtsituation. Auch diese Grundmotivation, auch die Uni, wenn man ja studiert, ist ja so ein ganz neues, aufregendes Leben, dass man da seine Freunde auch am Campus trifft, dass man in Vorlesungen geht, und jetzt, wie gesagt, haben Sie schon erzählt, sitzen alle entweder zu Hause oder in ihren kleinen Wohnungen und haben den ganzen Tag Online-Vorlesungen. Was natürlich auch mies ist, ich selbst arbeite in einer sehr digitalen Welt, und für uns, wir hatten schon vor Corona keine Büros, wir haben schon davor immer digitale Meetings gehalten. Für uns war das keine große Transformation, was da die Krise mitgebracht hat bei uns in der Agentur. Aber viele meiner Freunde, auch Studierendenfreunde, die haben halt kleine Nebenjobs gehabt. Also eine Freundin hat in einem Fitnessstudio gearbeitet und ein anderer hat im Café gearbeitet. Die Jobs sind natürlich jetzt alle weggebrochen. Also die haben zuvor schon nicht viel Geld verdient, teilweise auch BAföG bezogen. Die Eltern haben sie natürlich noch ein bisschen mitfinanziert, aber diese paar 400, 500 Euro, die da im Monat dann noch erarbeitet wurden, die fehlen halt jetzt auch. Die, also zum Beispiel in dem Fitnessstudio ist ja gerade auch weiterhin unklar, wann das überhaupt wieder öffnen kann. Bei den Cafés oder auch ein anderer Freund von mir, der ist Friseur, da sieht es jetzt gerade schon wieder besser aus. Da kann man sich auf die Öffnungen schon so langsam einstellen. Aber das war natürlich für die auch total mies. Was willst du auch tun, wenn du im Lockdown in einem Café oder in einem Fitnessstudio gearbeitet hast?
Hast du Zukunftsangst, Fabian?
Ja, aber die hatte ich auch schon vor Corona. Ich habe immer ein wenig Sorge. Aber ich würde sagen, bei mir hält sich das gerade alles noch in Grenzen. Wie ich ja schon bereits erwähnt habe, unsere Arbeitswelt war zuvor auch schon ganz gut angepasst an solche Krisen.
Boomt deine Arbeitswelt?
Ja, also tatsächlich bei uns ist es ja, das ist ja das Perverse, dass einige Branchen auch berghoch gegangen sind. Und wir auch bei uns in der Agentur haben zumindest jetzt sind nicht in ein großes Loch gefallen, und es ist relativ stetig weiter berghoch gegangen. Das ist für mich aber auch ein großes Problem, weil die meisten meiner Freunde denken, ich habe den ganzen Tag nichts zu tun und würde auch im Lockdown irgendwie zu Hause festsitzen. Dabei arbeite ich gerade ziemlich viel und bin ja sogar momentan natürlich mit Tests und Maske in einer anderen Stadt, weil ich hier einen Drehtag hatte.
Herr Professor Wallwey, wenn Sie jetzt so die Emotionalität hören auf der einen Seite und zu sagen, aha, da gibt es so Branchen wie Fabian, der in der Digitalökonomie ist, ist die Digitalökonomie der Gewinner und damit auch Arbeit in der Digitalökonomie der Gewinner der Corona-Krise?
Das würde ich eindeutig bejahen. Und zwar hat es damit zu tun, dass wir natürlich jetzt eigentlich Distanz üben. Also, weil die Pandemie erzwingt Distanz. Weil wir natürlich uns nicht anstecken wollen. Und da sind natürlich, ist die Digitalisierung natürlich fast, hätte ich gesagt, das Mittel der Wahl. Weil wir ja jetzt, wir sehen das gerade bei diesem Meeting hier, ich weiß es eben, ich bin den ganzen Tag eigentlich in virtuellen Konferenzen. Ich bin überwiegend auch im Homeoffice, wie es der Fabian eben auch geschildert. Also für einen Forscher ist das eigentlich gar nicht so viel anders, als der Fabian das eben auch gerade geschildert hat. Also das ist für uns auch genauso auch der Alltag. Und was man eben auch noch sieht, ist neben dieser Kommunikation, die digitaler wird, sind die digitalen Geschäftsmodelle natürlich auch die Gewinner. Also damit nenne ich zum einen natürlich auch den Handel als solchen. Da muss man sehen, also wie weit auch der Online-Handel den Präsenzhandel verdrängt, teilweise aber auch ergänzt. Also wir werden künftig sicherlich auch in den Geschäften andere Konzepte haben. Wir werden nicht immer unseren Beutel sozusagen damit rausnehmen, sondern wir werden vielleicht was gekauft haben, was wir dann auf einem anderen Wege bekommen. Wir werden sicherlich auch schauen, wenn wir einkaufen gehen und auch wieder dürfen. Wir werden sicherlich sehr viel mehr Beratung erleben. Wir werden sehr viel mehr Erlebnisse vielleicht auch haben. Aber die digitale Welt wird uns sozusagen beim Einkaufen unterstützen. Und ich bin auch total fasziniert, wenn ich hier, ich wohne auf einem kleinen Dorf, in einem kleinen Dorf, dass selbst kleinere Gastwirte anfangen, sozusagen auch diese digitalen Bestellmodelle und so weiter zu organisieren. Und ich sage mal, da hat sich so viel getan. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Mein Schwiegervater, 82 Jahre alt, kümmerte sich jetzt um seine Impfung. Und wir haben dann aus der Ferne heraus, habe ich ihn sozusagen begleitet in seiner, was nicht ganz einfach ist übrigens, sich da für die Impfung anzumelden. Also auch für Leute, die da vielleicht ein bisschen fitter sind. Und ich gehöre nicht zu den Allerfittesten, glaube ich. Da gäbe es noch andere, die das noch besser konnten. Aber auch die ältere Generation, und das finde ich eigentlich sehr bemerkenswert, auch die ältere Generation eignet sich viel mehr digitale Skills an. Und deswegen ist das, was wir ursprünglich mal erwartet hatten, wir hatten so Szenarien, die gingen bis 2035 mit der Umsetzung der Digitalisierung, mit allen Schritten, mit allem, was dazugehört. Und klar haben wir auch noch große Dinge mit über Machine Learning, künstliche Intelligenz und so weiter, aber wir erleben im Moment einen Schub, wo wir das, was wir vielleicht in 5 oder 8 Jahren gemacht hätten, ganz, ganz schnell vollziehen. Und das ist natürlich auch eine Chance, absolut. Gerade für junge Leute, die ja die Digital Natives sind. Ne? Also die sind ja genau so auch ausgestattet, damit groß geworden. Während wir anderen, wir müssen uns das mühsam aneignen.
Also ich bin ja jemand, der auch schon sehr früh dieses Thema der Digitalisierung adressiert habe, 2008, 2009, wo mir klar geworden ist, dass wir in Deutschland eigentlich um die Jahrtausendwende das Internet verschlafen haben. Wir haben gedacht, naja, diese Dotcom-Blase, die ist jetzt zerplatzt, und wir haben gar nicht realisiert, dass die Googles, die Amazons sozusagen im Schatten immer größer geworden sind, und natürlich auch die Chinesen. Und was jetzt dazu kommt, ist eigentlich eine Low-Touch-Ökonomie oder No-Touch. Wo die Kontakt- und Berührungsarm ist eigentlich fast die wirtschaftliche Schwester des Social Distancing. Da gibt es natürlich nochmal einen Riesenschub. Das geht ja rein bis in die Bezahlsysteme der Banken, und da wird im Grunde PayPal ist der Gewinner. Jetzt muss man ganz liebevoll sagen, ja, ich bin heilfroh, dass die Einzelhandelsgeschäfte, dass die Gaststätten auf den Trichter kommen, aber der große Gewinner ist Amazon. Ja. Das heißt, der Cash, die Wertschöpfung, die fließt nicht nach Deutschland, sondern die fließt nach USA. Und das ist etwas, was mich sehr besorgt. Denn es sind im Grunde, denn die strategischen Jobs, die sind dann ja auf der Amazon-Plattform. Das sind US-amerikanische Jobs. Das sind nicht deutsche Jobs.
Ich würde gern nochmal die Lage der jungen Menschen ein wenig beleuchten, weil das ging natürlich jetzt alles super, super positiv und Digital Natives, und wir wären ja von der Krise gar nicht so stark betroffen. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, ist halt die Arbeitslosigkeit bei jungen Leuten gestiegen. In Berlin liegt die momentan, wenn ich es richtig gerade eben gelesen habe, ich glaube bei knapp über 11% der 18- bis 25-Jährigen. Wird sich das wieder einpendeln? Also jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwann aus diesem Lockdown langsam herauskommen, findet auch die Arbeitswelt wieder zur Normalität, oder müssen jetzt zum Beispiel alle jungen Menschen auf einmal Unternehmer und Unternehmerinnen werden, weil kaum eine Firma sie noch einstellen kann?
Finden wir aus dieser Krise heraus, was die jungen Leute angeht. Es ist eigentlich ein Phänomen, eigentlich fast hätte ich gesagt, jeder Krise, dass Menschen, die gerade nicht im Arbeitsmarkt sind, dann natürlich besondere Schwierigkeiten haben, was den Zugang angeht. Und das trifft natürlich in erster Linie junge Leute. Deswegen ist es auch nicht eine völlige Überraschung dessen, was da passiert. Aber was wir, glaube ich, sehen müssen, und das ist für diese 20er Jahre, in denen wir uns jetzt befinden, wirklich auch extrem wichtig. Das eine ist nämlich die demografische Entwicklung. Wir sind in einer Situation, in der wir Jahr für Jahr aus Altersgründen im Grunde 300 bis 400.000 weniger Menschen am Arbeitsmarkt verfügbar haben. So, und es sind vor allem eben weniger Junge, die reinkommen, als Ältere, die rausgehen. Und insofern wird man, wenn man klug ist, natürlich nicht auf dieses, sagen wir mal, diese Dynamik, diese Ideen, diese Kompetenzen, wird man nicht verzichten. Also das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Deswegen wird man auf die Jungen setzen. Und das andere, was den Jungen auch meines Erachtens nach in die Karten spielt, mittelfristig, das hatten wir eben schon besprochen beim Thema Digitalisierung. Ich glaube, das ist sicherlich das eine. Da sind die einfach fitter und auch aufnahmefähig. Also sie sind mit digitalen Medien groß geworden und haben auch Interessen dafür. Und ich glaube, das andere große Thema, das, wenn man so will, das grüne Thema, das Brennen für diese grünen Themen, weil wir, auch da wird sich Enormes verändern in der Industrie, aber auch in dem Verkehrswesen und überall. Ich glaube, auch das spielt jungen Menschen meines Erachtens nach in die Karten. Und damit kann man natürlich auch junge Leute am Ende gewinnen. Deswegen bin ich insgesamt zuversichtlich, was die Jungen angeht, wenn, und da kommt eine Einschränkung, wenn wir genug für die Bildung tun, weil ein Risiko dieses Lockdowns besteht ja vor allem auch in der Bildungsqualität. Das ist ja das, was wir eben auch schon mal hatten, dass wir sehen müssen, dass jetzt schon zwei Schuljahre und dann auch zwei Semester wir ja auch starke Einschränkungen haben. Und wir sehen es auch, wir haben gerade eine Erhebung gemacht zum Thema Ausbildung. Wir sehen es an allen Ecken und Enden, dass es Einschränkungen gibt bei der Bildungsqualität. Und wir wissen, dass das vor allem diejenigen trifft, also Kinder und Jugendliche und junge Menschen, die aus bildungsferneren Haushalten kommen. Und das ist eigentlich meine größte Sorge. Es ist nicht sozusagen dieser Strukturwandel, sondern es ist sozusagen diese Spaltung, die sich vollzieht über Elternhäuser, teilweise auch Einkommensgruppen und dergleichen. Das ist das große Risiko für die Zukunft.
Also dieses IFO-Institut hat ja im Grunde festgestellt, Pi mal Daumen, dass ein verlorenes Schuljahr ungefähr 10% Kompetenzverlust ist, übrigens dann auch im nächsten Schritt Einkommensverlust. Aber der Kompetenzverlust ist ja im Grunde zuerst mal das Zentrale. Und deswegen ist natürlich die Tatsache, dass wir die Bildung so spät erst digitalisieren und erst so spät ans Laufen kommen, wobei ja die Hochschulen Pi mal Daumen deutlich besser die Leistung erbringen als die Schulen selber. Das ist mit Sicherheit ein Thema, weil das heißt im Kern, weniger qualifizierte Menschen kommen in die Wirtschaft. Und das wird im Grunde auch heißen Reparaturbetrieb für die Firmen selber. Also persönlich glaube ich, ich bin jetzt ja schon einige Jahre aus dem aktiven Wirtschaftsgeschäft raus, aber ich würde mich als Personalchef heute vorbereiten, wirklich begleitende Online-Qualifizierung zu machen, Qualifikation neben dem Berufseinstieg, sodass tatsächlich ein Stück dieser Lücken kompensiert wird.
Wie wird sich denn die Arbeitswelt jetzt nach Corona verändern? Also wird alles wieder normal in die Offices zurückgehen, also quasi als wäre nie was gewesen? Oder hat auch da Corona die Arbeitswelt grundlegend verändert und geprägt? Also dass zum Beispiel sowas, was wir jetzt hier machen, Zoom-Konferenzen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vollkommener Standard sind und dass wir immer mehr auch ins Homeoffice gehen, ohne dass wir eine Pandemie haben. Ist das so oder sind wir alle in einem Jahr wieder im Büro?
Also dazu kann ich insofern was sagen. Wir haben tatsächlich aktuelle Befragungsergebnisse dazu. Natürlich jetzt einerseits, wie stark Homeoffice in Anspruch genommen wird, aber auch, was sich Menschen wünschen. Und da ist eines ziemlich deutlich. Und die Frage lautete, stellen Sie sich mal ganz kurz vor, wir hätten diese Pandemie nicht. Ne? Also so, und Sie bewerten das jetzt. Und genau, und wie stellen Sie sich diesbezüglich auf? Und da wird eines ganz klar, die Menschen wollen Flexibilität. Die sagen, für uns ist es nicht, es gibt nicht 0 oder 1, also quasi 100% Homeoffice oder 100% Präsenz. Jetzt müssen wir natürlich schauen, immer über was für Tätigkeiten wir am Ende des Tages reden. Ob ich, was weiß ich, beim Aldi verkaufe oder sage ich mal jetzt für mich, ich bin in einem Forschungsinstitut. Da sind natürlich die Wahlmöglichkeiten andere. Aber das ist, glaube ich, jedem klar. Aber da, wo solche Wahlmöglichkeiten bestehen, da sagen die Menschen, es geht nicht wirklich um 0 oder 1, sondern es geht um Flexibilität. Und es sind eigentlich so auch die Bedürfnisse in die Richtung, ich will sozusagen mit meinen Kollegen zusammen sein. Ich will natürlich auch mit meinen Vorgesetzten kommunizieren. Also das sind Dinge, die sind ganz deutlich. Also wir reden meistens über ein oder zwei Tage Homeoffice und glaube, was man sich auch nochmal klar machen muss, ist, dass Menschen natürlich auch in unterschiedlichen Lebensphasen auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Auch da, glaube ich, muss man am Arbeitsmarkt dann drauf eingehen. Es gibt dann bestimmte Phasen, wo ich vielleicht auch mal mehr Homeoffice brauche, um da bestimmte Dinge mit meinem Leben arrangieren zu können. Andere Phasen, vielleicht, wo es auch Sinn macht, durchaus auch mal mehr Präsenz zu zeigen. Also das ist ganz klar. Der Wunsch bei den Beschäftigten geht in Richtung Flexibilität. Und ganz klar ist natürlich, dass wir da auch keine Standardlösungen haben, sondern da brauchen wir gute Verabredungen zwischen den Unternehmen und den Beschäftigten, um eigentlich den Bedürfnissen aller Seiten eigentlich auch an der Stelle gut gerecht zu werden.
Herr Professor Wallwall, jetzt behaupten ja ganz viele, die im Homeoffice sind, sie wären viel produktiver. Ich habe jetzt einige Studien gelesen, da gibt es Fragezeichen, ob Homeoffice tatsächlich sozusagen nicht sogar produktivitätsverringernd ist. Haben Sie dazu valide Studien schon gemacht?
Ja, also wir haben jetzt auch in derselben Befragung Personen, die im Homeoffice sind, gefragt, ob das für sie hilfreich ist. Hilfreich wäre in dem Sinne effizient oder auch belastend ist. Das ist ja sozusagen, ist ja beides möglich, ne? Also weil wir haben ja hier diese Vereinbarkeitsthemen auch und Entgrenzungsthemen. Und es ist so, überwiegend nehmen die Menschen das durchaus auch als hilfreich war, wobei man sicherlich immer sagen muss, das ist natürlich auch gewissermaßen der Situation jetzt geschuldet, aber sie würden jetzt sagen, also ich habe mir sozusagen mich so zurechtgelegt und habe mir die Dinge so jetzt organisiert, dass ich produktiv sein kann. Ich würde sagen, für mich selbst gilt das auch, ich habe aber gebraucht.
Würde das der Arbeitgeber auch sagen?
Das denke ich, würde der Arbeitgeber auch in dem Falle so sagen, aber ich glaube, es gibt Lerneffekte dabei. Also ich glaube, und das ist, wir haben jetzt auch eine andere Studie, da beschäftigen wir uns auch mit dieser Frage dieser virtuellen Konferenzen, weil das gehört ja mit dazu. Ich sage mal, wenn ich im Homeoffice bin, heißt das ja noch nicht, dass ich da jetzt den ganzen Tag vor mich hinarbeite, sondern die Interaktion muss ja trotzdem stattfinden. So, und auch da gibt es Lerneffekte. Und da haben wir gesehen in unseren Befragungen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang sehr große Probleme gesehen haben bei der Effizienz, weil vielleicht auch vieles nicht funktioniert hat, weil sie selber auch gar nicht fähig und in der Lage waren, sich da zurechtzufinden. Und auch weil dieses Führen aus der Distanz heraus, ich meine, das ist ja auch etwas, es ist nicht einfach und auch da muss man sich natürlich dran gewöhnen. Also ich merke es auch in meinem Team, wir haben uns eben gerade vor diesem Termin zu einem virtuellen Kaffeetrinken getroffen. Das klingt jetzt so lächerlich, ne? Man könnte sagen, was machen die da für komisches Zeug? Nein, das ist aber ganz wichtig, weil wir während dieses virtuellen Kaffeetrinkens einfach auch mal ganz locker über dieses und jenes sprechen. Da war einer im Urlaub, einer hatte Geburtstag. Aber solche Sachen sind extrem wichtig und sie müssen da in dem Sinne diese digitale Welt, so wie wir sie jetzt haben, die müssen sie auch dann kreativ nutzen. Und dann glaube ich, können wir vieles kompensieren. Was man nicht machen kann, den ganzen Tag nur in virtuellen Konferenzen sitzen, weil irgendwann dröhnt einem der Schädel, das kann am Ende dann nicht mehr produktiv sein.
Meine eine provozierende Frage. Es gab ja, es gab immer wieder Untersuchungen, dass die Hotspots dieser Welt, das Silicon Valley und das Silicon Valley und Singapur, davon gelebt haben, dass auch die Netzwerkkräfte des persönlichen informellen Treffens kurz tatsächlich spontan zu einem Kaffee oder über die Straße gehen und jemanden treffen, einen kurzen Draht schalten, dass dessen Schlüssel gewesen sei für Innovation und Transfer von Wissen. Ist das so? Und das wird doch eigentlich durch diese Form des Homeworking, wird das doch eigentlich ausgehebelt?
Nee, das würde ich sagen, ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt sage mal aus der Forschung, und die will ja auch kreativ sein. Ich weiß von so vielen Kollegen und weiß es auch selber, gehe ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen mittags zum Essen, Ne, dann denkt man erstmal nur vielleicht an Smalltalk. Aber es gab schon so viele Konstellationen, wo wir dann mit einmal doch über irgendein Projekt gesprochen haben, über ein Thema gesprochen haben und haben gesagt, das müsste man doch so oder so sich mal anschauen und untersuchen. Und genau daraus entstehen, aus solchen Momenten heraus, weil sich Menschen treffen, entstehen Ideen. Also das halte ich erstmal für sehr wichtig. Aber ich würde gleichwohl sagen, dass das auch ansatzweise ist, wenn man die Gelegenheit nutzt und auch bilaterale Gespräche sucht. Wie eben gesagt, bei so einem virtuellen Kaffee trinken oder auch bei anderen Gelegenheiten kann man das versuchen. Was auch interessant ist, weil Sie gerade Silicon Valley ansprechen und auch einige Unternehmen, die stark in der Vergangenheit auch schon auf Homeoffice gesetzt haben, die sehen nämlich das, was Sie gerade geschildert haben, als einen gewissen Verlust und versuchen wieder, sie wollen nichts an der Policy ändern, aber sie versuchen praktisch die Arbeit und den Arbeitsort, den Arbeitsplatz wieder interessanter zu machen, sodass die Leute freiwillig wieder ins Büro kommen, weil ihnen da bestimmte Dinge geboten werden, die sie eben im Homeoffice nicht hätten. Das klingt jetzt auch merkwürdig, aber es ist tatsächlich genau so. Es ist genau so, dass sich auch der Arbeitgeber, wenn er ein sagen wir mal, liberales Modell fährt, dass er dann natürlich überlegen muss, was verliere ich dort und was biete ich sozusagen meinen Beschäftigten an Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen?
Also diese Frage der Innovationsfähigkeit von Unternehmen ist aus meiner Sicht zutiefst auch damit verknüpft, gelingt es mir in der hybriden Arbeitswelt von morgen, die sowohl Homework heißt, Homeoffice heißt, genauso wie Präsenz, gelingt es tatsächlich, das Thema Innovation in diese Präsenzphasen tatsächlich reinzubringen. Denn ich sag's mal simpel, der Kaffeeplausch über Videoconferencing, der hat bisher meine Kreativität nur bedingt erhöht. Also ich brauche wirklich den Disput mit der Person und das abschweifen können und das rumflaxen, um dann wieder zurückzukommen auf den Fokus. Also das ist, glaube ich, aber ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen, damit das nicht ganz verloren geht. Wir reden jetzt eigentlich immer über Homeoffice und über New Work. Ja. Wenn wir nicht New Business schaffen, dann können wir uns New Work an den Hut stecken. Das ist ich sag das mal so hart. Andersrum, wenn wir nicht tatsächlich neue Geschäftsmodelle hinkriegen in diesem Land, und da hinken wir ja auch hinterher, dann führen wir zum Teil eine Gespensterdebatte. Denn eins ist klar, die Südkoreaner, die digitalisieren ihre Geschäftsmodelle im Maschinenbau. Und natürlich die Plattformökonomie in den USA und in China, die wächst und gedeiht, während wir so ein Stück heute etwas im Mehltau sind. Das heißt eigentlich, diese Frage Zukunft der Arbeit ist für mich zutiefst damit verknüpft, kriegen wir die Innovationssprünge hin, damit wir auch zu New Business kommen und dieses Thema New Work eigentlich eine nachhaltige Basis hat.
Ja, was mir da auch gerade so einfällt, das habe ich vorhin mir schon gedacht, als wir darüber gesprochen haben, dass ja auch große Companies wie zum Beispiel Amazon die Profiteure dieser Krise sind. Der Einzelhandel hier in Deutschland war ja auch schon vor der Corona-Pandemie, ich sag mal jetzt nicht wirklich innovativ und digital aufgestellt. Und gerade wenn ich so an die Buchläden in meinem kleinen Dorf denke, denen geht's schon seit vielen Jahren schlecht. Und die können jetzt vermutlich, oder die haben, glaube ich, jetzt auch alle dicht gemacht durch die Krise. Würde es denn in Zukunft so sein, dass wir auch hier, sag mal, wir jungen Menschen, eigentlich gezwungen sind, zu Riesenunternehmen zu gehen, weil die halt eben diese digitale Transformation noch irgendwie versucht haben, mit aufzugreifen? Wird es überhaupt so einen Einzelhandel, wie wir ihn kannten, noch geben? Ist das überhaupt noch zukunftsträchtig, so mittelständische oder kleine Unternehmen?
Ich finde das eine extrem schwierige Frage. Also meine Währung ist ja eigentlich Erfolg. Also ich kann jetzt nicht sagen automatisch, dass eigentlich big ist, sagen wir mal, beautiful oder small is beautiful. Ich glaube, dass es in jeder Kategorie, groß oder klein, erfolgreiche und weniger erfolgreiche gibt. Ich glaube, es kommt eher darauf an, auf das, was Herr Sattelberger gesagt hat. Es kommt auf die Innovationskraft an. Auch große Unternehmen müssen sich sozusagen zum Teil jetzt auch komplett, ich habe das eben am Beispiel des Handels auch deutlich gemacht, die müssen sich komplett neu erfinden. Sie haben eben das Thema auch der Gründungen ja angesprochen. Bei den Gründungen helfen uns ja eigentlich weniger, das wissen wir aus der Gründungsforschung, helfen uns eigentlich weniger die Gründungen aus der Not heraus, also mangels Alternativen. Das ist etwas, das werden wir, wenn sich der Arbeitsmarkt wieder erholt, ist das auch wieder weg. Nein, es geht eigentlich um die innovativen Gründungen, um die innovativen Produkte. Diese Art von Dynamik, und da mache ich mir ähnlich Sorgen auch wie Herr Sattelberger. Wir sehen, wenn wir dann, da haben wir diese beiden Begriffe, kann ich auch hier mal im Englischen sagen. Also es ist einmal der Opportunity-Gründer, also der gründet, weil er eine Geschäftsidee hat. Und der Necessity-Gründer, das ist der, aus der Not heraus gründet. Wir haben zu wenige Gründer, die tatsächlich eine überzeugende Geschäftsidee haben. Und da ist tatsächlich etwas, das fängt schon im Bildungssystem an. Das Bildungssystem orientiert junge Menschen sehr stark in Richtung abhängige Beschäftigung. Weil man einfach diese Frage zum Beispiel dieser Risiken auch etwas, natürlich ist es klar, mit der Selbstständigkeit ist verbunden, dass ich auch scheitern kann. Auch das ist in Deutschland etwas, was man in anderen Ländern, also vor allem im angelsächsischen Raum, ist es nicht schlimm. Es ist kein Problem zu scheitern. Es ist erstmal das Problem, erstmal hat man auch gar nichts angefangen. Also von da aus, man lernt ja auch aus solchen Krisen und auch aus Misserfolgen. Und manch einer kann ja dann immer auch noch, und das ist auch meine Überzeugung, wir werden künftig mehr Übergänge haben zwischen Selbstständigkeit und Beschäftigung. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, auch je nach Lebensphasen. Also deswegen würde ich das eben nicht so eindeutig beantworten, sondern eher sehr differenziert, dass wir kleine, viele dieser heute Großen haben ja auch mal klein angefangen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und das finde ich, diese Dynamik. Und da sage ich mal, sowohl den Großen die Innovation angedeihen zu lassen, wie bei den Gründern natürlich genau auch auf die zu schauen, dass die die hinreichende Unterstützung haben. Das finde ich wichtig.
Ja, aber wenn Sie beide ja jetzt auch sagen, Unternehmen, die diese Prozesse und diese Innovationsprozesse verschlafen, dass sie halt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten den Bach runtergehen werden und wir uns mehr darauf fokussieren müssen, wirklich Innovation wieder in Deutschland zu schaffen. Wenn ich als junger Mensch zum Beispiel jetzt ein Praktikum mache, steigen ja nicht alle sofort in die Berufswelt ein, so wie ich das getan habe, in zum Beispiel einem mittelständischen Unternehmen, was objektiv betrachtet die Digitalisierung ziemlich verpennt hat, ist dieses Praktikum dann egal? Am Ende, also bin ich als junger Mensch, wenn ich zum Beispiel mal so ein bisschen in die Arbeitswelt schnuppern möchte, gezwungen, zu den großen, jetzt schon digitalisierten Unternehmen, ich sag mal, bei einem Amazon, Google, Facebook und Co. reinzuschnuppern? Oder, also ich kenne viele meiner Freunde, die machen gerade halt auch bei mir in der Heimat im Dorf, bei nicht wirklich digitalen Unternehmen ein Praktikum. Soll ich denen jetzt sagen, ja, das ist eigentlich relativ egal, was du da lernst?
Schwierige Frage, Fabian. Also ich würde es mal gerne an einem Punkt umdrehen. Unternehmerisch denkende junge Menschen könnten sagen, ich suche mir auch so von verschlafeneres Unternehmen, ich gehe da hin und versuche zu verändern.
Ja, aber unternehmerisch denkende junge Menschen, das ist ja die Minderheit, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil meiner Generation.
Aber nur, damit das auch gesagt ist, denn das habe ich in meinem Berufsleben immer wieder erlebt, dass junge Leute gesagt haben, ich weiß, dass es das gerade nicht das modernste Unternehmen ist, aber ich kann mit meiner Energie und meiner Kreativität kann ich da auch das eine oder andere mit reinkriegen. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ich würde dir vielleicht nicht in der Radikalität, aber ich würde dir zustimmen, dass junge Leute heute sehr genau hingucken sollten, wo sie ein Praktikum machen. Ich sag mal simpel, ein digital inkompetentes Unternehmen, dort wird man nicht die Zukunftsqualifikationen erwerben. Das heißt, und jetzt bin ich dann auch sehr nüchtern. Ja. Wer die Zeit verschläft, der wird auch sterben. So, und das ist ein sehr natürlicher Prozess in der Wirtschaft, dass Firmen, die nicht mithalten, die sozusagen den alten Trott weitermachen, das ist schon seit Hunderten von Jahren so, die werden halt nicht überleben. Aber für junge Leute heißt das erst recht genau hinzugucken, ist das, das muss jetzt kein Avantgarde-Unternehmen sein, aber ein Unternehmen, das sich wirklich bemüht, digital zu transformieren.
Ja, ich finde das nur ein bisschen schwierig, weil gerade jungen Leuten wie mir früher oft gesagt wurde, ja, die digitale Welt, super, auch geile Jobs da in der Medienbranche, aber mach doch vielleicht doch noch parallel lieber eine Ausbildung bei einem eher klassischen Unternehmen, etwas, wo du einen sicheren Job hast. Und jetzt durch die Pandemie merken wir, dass diese Unternehmen, die sonst so als sicher und bodenständig aufgestellt waren, gar nicht mal so sicher sind. Also ich glaube, viele junge Menschen sind auch ein Stück weit verwirrt. Und natürlich bringen wir ganz viel Wissen schon mit, dadurch, dass wir mit diesen digitalen Mitteln aufgewachsen sind. Aber wenige, glaube ich, meiner Generation können das gerade auch geschickt einsetzen. Also ich glaube, wir sind auch hier oft in so einer Bubble. Thomas, du beschäftigst dich ja auch viel mit Startups und redest mit sehr vielen jungen, kreativen, innovativen Menschen. Aber wenn ich mir so den Großteil meiner Generation anschaue, ich glaube, die sitzen gerade nicht in den geilen Deep-Tech-Startups oder haben eine Firma gegründet. Ich glaube, die sind überwiegend ein wenig frustriert und wissen auch nicht mehr ganz, wohin mit sich und ihrem Wissen.
Also dann haben wir uns ein bisschen missverstanden. Ja. Es gibt ja heute, und das ist, da haben tatsächlich, ich würde mal sagen, im Mittelstand 30% sind richtig gut dran und sind auf dem Weg, digitale Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Ein Drittel bemüht sich redlich und ein Drittel verschläft. So. Wenn man so diese alte Drittelweisheit mal nimmt, dann es ist natürlich auch hilfreich. Das war übrigens meine Erfahrung. Ich bin oft in meinem Leben in Unternehmen gegangen, die noch nicht gut waren, aber wo ich gespürt habe, die kämpfen drum, die ringen, die wollen transformieren. Denn die Beteiligung am Lernprozess eines Unternehmens ist natürlich auch eine ganz wichtige Erfahrung für junge Menschen. Es geht ja da tatsächlich um Change Management.
Vielleicht darf ich auch noch mal kurz insofern ergänzen, weil ja die Frage war, was kann man eigentlich den jungen Menschen raten? Und dieser Punkt ist eigentlich einer, da kann ich wieder zurückgehen auf meine Studierenden aus dem Kurs. Denn ich glaube, beim Praktikum, und ich will jetzt zwei Dinge noch mal sagen, beim Praktikum ist meines Erachtens erstmal wichtig, was kann ich mir aneignen? Also inwieweit passt das in meine Biografie? Also wodurch mache ich dann meinen CV in dem Sinne stärker? Was sozusagen bringt mir dieses Unternehmen? Warum sage ich das? Weil in unserer Wahrnehmung sind es im Grunde zwei Aspekte, die zukünftig von großer Bedeutung sind. Einen haben wir sehr ausführlich eben gerade diskutiert. Das sind im Grunde diese digitalen Skills, die man heute überall braucht. Und das ist natürlich am besten in Kontexten zu erleben, die natürlich das auch souverän auch einsetzen. Aber, jetzt kommt mein Aber, wir werden auch noch sehen und noch viel stärker erleben, dass die nicht digitalisierbaren Skills, also solche, die eben nicht durch künstliche Intelligenz, Machine Learning oder auch Automatisierungsprozesse ersetzt werden können. Wir haben ja da, das kann ich auch den jungen Menschen übrigens mal empfehlen, hier auch einen sogenannten Jobfutoromaten, mit dem man sozusagen seine aktuellen Berufe sozusagen sich auch mal scannen lassen kann, in dem Sinne, was ist eigentlich von den Tätigkeiten, die mein Beruf ausmacht, aus heutiger Sicht schon digitalisierbar. Und dann kriegt man eine Idee davon, auf der einen Seite, was auch nicht digitalisierbar ist. Und worauf will ich ansprechen? Wo macht der Mensch den Unterschied zur Maschine oder zu auch digitalen Systemen? Und da an der Stelle stark zu sein, das setzt natürlich viele Skills voraus. Die gehen in Richtung Problemlösung, die gehen in Richtung Teamfähigkeit, die gehen in Richtung Kommunikation, die gehen im Gesundheitswesen, in Richtung Empathie, eigentlich auch Kundenorientierung und so weiter. Also diese Dinge werden wichtiger. Und es kann mir in meinem CV ohne weiteres helfen, auch zu einem Unternehmen zu gehen, das mich genau an dieser Stelle stark macht, weil all diese Dinge, die ich da eben genannt habe, bei der Problemlösung würde ich sagen, da helfen die Universitäten natürlich schon, ich bekomme da Grundskills, aber alle anderen Punkte, die ich genannt habe, werden sträflich vernachlässigt. Ich habe das kürzlich bei Studierenden gemacht, da ging es um Politikberatung, die habe ich richtig auf den heißen Stuhl gesetzt, sozusagen, wie in einer Anhörung. Ne? Und da haben die gesagt, ich habe ganz schön geschwitzt, haben die dann gesagt. Aber es war einfach mal eine gute Übung. Sowas lernen die üblicherweise nicht. Ne? Also eine Anhörung Herr Sattelberger, im Bundestag. Ne? Also wer das mal erlebt hat, der weiß, worüber ich rede. So, und das ist genau der Punkt an der Stelle. Und ich sage mal, solche Sachen sich anzueignen, das würde ich wirklich auch dringend empfehlen, weil wir genau diese Kombination brauchen. Ich muss natürlich mit all diesen digitalen Dingen umgehen, aber ich brauche auch diese anderen Skills zwingend, um im Leben und auch im Beruf voranzukommen.
Ja, ich glaube, das bringt auf jeden Fall Hoffnung für viele Menschen. Also viele meiner Freunde sind in auch sehr klassischen, traditionellen Jobs, halt die gründen eben kein Tech-Startup. Und ich fand es ein wenig demotivierend mal im Laufe des Podcasts für diese Branche. Aber da ist also, man muss als junger Mensch jetzt nicht der nächste Mark Zuckerberg werden, sondern es ist wichtig, sich auf seine Fähigkeiten zu konzentrieren und auch für die Zukunft zu überlegen, wie sind die auch noch in 10, 20 Jahren wichtig. Ja, finde ich gut. Finde ich, ist ein sehr guter Tipp, den man hier an junge Menschen weitergeben kann.
Das würde heißen, durchaus Praktikas auch tatsächlich in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, auch in Bundestagsbüros. Also das sind, das Spektrum muss sich erweitern, wo man sozusagen dieses Reinschnuppern macht. Aber Herr Professor Wallwey, ich habe eigentlich noch mal eine sehr radikale Frage. Jetzt sitzen im Grunde Millionen Menschen zu Hause, arbeiten. Eigentlich bräuchten die ja keinen Arbeitsvertrag als abhängig beschäftigter Mensch. Eigentlich könnten das ja sozusagen, wir reden ja oft von Clickwork oder von Crowdwork, eigentlich könnten ja sowohl die Menschen wie aber auch die Unternehmen auf die Idee kommen zu sagen, das kann ich mir auch Freelance verschaffen. Glauben Sie, dass Corona die Entwicklung zu mehr Freelancertum beschleunigt? Egal, ob das jetzt die Unternehmen wollen oder die Menschen wollen oder beide nicht wollen, wie auch immer. Ist da irgendwo eine Dynamik drin, die Arbeitsmärkte verändern wird?
Das ist im Moment alles noch auf sehr, sehr kleinem Niveau. Also wenn man auf die Zahlen schaut, wir sind immer noch unter 1% aller erwerbswirtschaftlichen Aktivitäten. Also man muss es mit der Lupe suchen. Es sind dann auch nicht immer auch Personen, die das dann wirklich auch in Vollzeit machen. Das sind viele Nebentätigkeiten. Also im Grunde ist das ja eine ganz allgemeine Frage, die aus der Wirtschaftstheorie kommt. Das ist nämlich die Theorie der Unternehmung. Also die Frage ist eben dabei Insourcing oder Outsourcing. So, und ein Unternehmen gründet sich ja, weil dieses Unternehmen Risiken trägt und es hat dann eine gewisse Weisungsgebundenheit gegenüber den Beschäftigten. Die Beschäftigten folgen, wenn man so will, diesem Unternehmen und müssen, wenn man so will, alle Aufträge, die sozusagen von diesem Unternehmen kommen, egal was da ist, sozusagen übernehmen. Es steht ja nicht konkret im Arbeitsvertrag drin, was da alles konkret zu erledigen ist. Sie müssen also nicht mit jeder Person immer wieder Verträge und alles Mögliche machen. Das ist ja auch ein Flexibilitätsmoment, was man nicht unterschätzen darf. Also was dann auch der Vorteil der Unternehmung ist. Und das könnte sich ein Stück weit verschieben. Da stimme ich zu, dass man bestimmte Dinge, die vielleicht auch abgrenzbar sind, projektbezogen sind, dass man die dort rauszieht. Also deswegen ist da genau dieser Punkt auch zu sehen, dass da Möglichkeiten bestehen. Ob das aber wirklich ein ganz großes Ausmaß annimmt, das sehe ich nicht. Ich sehe aber noch etwas ganz anderes, was die Arbeitswelt prägen wird. Und das hat zu tun mit der Arbeitszeiterfassung in der abhängigen Beschäftigung. Also da ist es so, dass wir in der Zukunft uns es immer schwerer fallen wird, Arbeitszeiten komplett zu erfassen. Die Frage ist auch, ob das überhaupt noch Sinn macht in der jetzigen Form. Ne? Also weil sie ja, wenn wir von dieser Flexibilität ausgehen, Homeoffice und Präsenz, wir von verschiedenen Lebensphasen sprechen. Die Leute, ich habe das jetzt auch, kriege manchmal auch von Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, da kriege ich schon mal Mails um 20 Uhr, weil sie da noch irgendetwas dann gerade fertig gemacht haben an der Stelle. Und da gibt es ja in den USA und im angelsächsischen Raum auch einen Begriff dafür. Das sind die Results-Only Work Environments. Das heißt also, es geht nicht um einen Input, also um eine Arbeitszeit, die in irgendeiner Form gemessen wird, sondern es wird ähnlich wie beim Selbstständigen das Ergebnis am Ende des Tages gemessen. Und ich kann ja auch in der Forschung sagen, es ist doch mir völlig egal, wann die arbeiten, um ein Papier oder einen Projektfortschritt zu erreichen. Hauptsache, er ist da. Und wenn das jemand in kürzerer Zeit macht, ja nun gut, mein Gott, auch in der abhängigen Beschäftigung, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Deswegen, diese Art, glaube ich, von Flexibilität und von neuem Zusammenarbeiten, das werden wir noch sehr viel mehr sehen. Deswegen werden wir noch sehr viel Diskussionen kriegen, nicht nur über die Frage abhängige Beschäftigung oder Selbstständigkeit, sondern vor allem über die Frage, ja, was ist eigentlich Arbeitszeit? Ist Arbeitszeit eigentlich wirklich das ganz Entscheidende? Ist nicht das Arbeitsergebnis sozusagen das Maßgebliche?
Ja, da wird's noch mal zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften und Betriebsräten, da wird's noch mal knallen.
Ich merke das aber auch, also ich arbeite ja auch viel als Freelancer und ich bin mir oft auch gar nicht sicher, wie ich dann nach Stunden abrechnen soll, wenn ich an so einem Tag, also bei mir sieht es jetzt nicht so aus, dass ich mich wirklich morgens um 8 Uhr an meinen Laptop setze und dann um, weiß ich nicht, 17 Uhr bin ich durch, sondern man macht halt morgens mal was und dann kommt ein anderer Termin und dann muss man da abends noch dran weiterarbeiten und dann 2 Tage später macht man noch und dann am Ende wirklich irgendwie so Liste aufzustellen, ja, wie viele Stunden saß ich jetzt eigentlich an dem Projekt, finde ich auch ziemlich, ziemlich schwierig. Deswegen stimme ich Ihnen dazu, ich glaube, wir werden mehr dahin gehen, dass wir wirklich nur die Ergebnisse und die einzelnen Projekte abrechnen. Und also auch die Stunden, das könnte ja auch niemand kontrollieren. Also ich könnte ja auch mies sein und sagen, ja, ich habe da 3 Tage lang wirklich von morgens bis abends dran gesessen, obwohl ich da immer mal wieder irgendwie in meiner Mittagspause was gemacht habe. Sehe ich auch als Herausforderung und Problem. Ich muss aber auch, das ist nämlich auch eine Herausforderung und ein Problem, auf die Uhr ein wenig schauen. Wir kommen nämlich so langsam zum Ende dieser Folge. Ich fand es aber mal wieder ziemlich spannend und hoffe, dass auch einige junge Menschen, ich spreche ja immer hier für die junge Generation, einiges aus dem Podcast mitnehmen konnten. Mich würde mal vor allem interessieren, wie gesagt, wenn das hier, sagen wir mal, bis 28, 30-Jährige hören, was so euer Eindruck gerade ist, wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr Zukunftsängste habt, ob ihr zufrieden seid mit der Situation, ob ihr vielleicht sogar die Chance, die diese Krise geboten hat, genutzt habt oder ob ihr, wie ja andere auch gerade ein wenig verzweifelt seid, schreibt uns das gerne auf all unseren Social Media Accounts und ich gebe euch beiden nochmal gerne das Schlusswort, bedanke mich aber auch schon mal, war auch super, vor allem Herr Dr. Wallwey, dass Sie hier nochmal Ihre Expertise hier mit eingebracht haben.
Ich kann nur für mich sagen, ich habe auch in der Vergangenheit häufiger nicht gewusst, was die Zukunft bringt, aber sie kam.
Ja, vielleicht sage ich auch noch einen Satz. Zukunft ist kein Schicksal. Also das ist erstmal, glaube ich, das, was man sich auch nochmal immer wieder bewusst sein muss. Das gilt auf der individuellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Sie ist gestaltbar und wir können vieles beeinflussen. Wir sind viel stärker, als wir denken.
Also, tschüss.
Ja, tschüss.
Ciao.
Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.